ich denke, wir haben ja alle gerne Vorbilder, nicht? Und gibt es in der Bibel so ganz unscheinbare Menschen, wenn man genauer hinguckt, können das auch Vorbilder sein. Und auf der anderen Seite gibt es die ganz Bekannten. Und zu den ganz, ganz Bekannten im Alten Testament, denke ich, gehört der Elia. Und genau, und Elia, der Höhepunkt seines Schaffens war, glaube ich, als er auf diesem Karmel dieses Gottesurteil herbeigeführt hat, nachdem auf seinen Beten hin es über 3 Jahre nicht geregnet hatte. Und dann stehen da 400 Priester, die an so einen anderen Gott, an einen Götzen glauben. Und er fühlt sich alleine und steht da alleine, der da öffentlich zu Gott hält, zu dem Gott der Bibel. Und dann machen sie halt praktisch eine Gottesprobe, ja, dass sie sagen, wir bauen einen Altar, jeder für seinen Gott, und wessen Altargabe Feuer fängt, dessen Gott ist der lebendige Gott. Und ich staune, wie mutig der Mann ist, nicht? Also ich weiß nicht, wenn ihr euch vorstellt, ihr müsstet das machen, und er lässt da auch noch Wasser rüberkippen. Also da denke ich mir, dass so viel Glauben hätte ich auch gern. Ne? Irgendwie so sicher, dass Gott handelt, weil er hatte sich ja über 3 Jahre lang versteckt. Und versteckt war er jetzt nicht mehr. Wenn in dem Moment nichts passiert, dann hätte Ahab ihn gegriffen und hätte gesagt, pass mal auf, ich zwinge dich jetzt, du sprichst jetzt die Worte des Gebets, dass es wieder regnet, weil ich lasse dich nicht wiederziehen und bist wieder 3 Jahre weg und dann verhungert mir alles. Also er hatte eigentlich keinen Plan B, keine andere Möglichkeit. Es musste passieren, und ich staune über seinen Mut. Und einmal, weil er gegen eine große Überzahl stand, dann, weil er eigentlich kein Sicherheitsnetz hatte, keine andere Möglichkeit, wenn das, was er glaubte, nicht eintrat. Und ich denke, was man da auch sieht, ist sein Eifer für Gott, dass er also mit vollem Herzen und mit dem Einsatz seines Lebens, weil das war ja lebensgefährlich, dass er sich da gezeigt hat, dass er sich für Gott einsetzt. Und ich weiß nicht, ob er auch stolz war auf das, was da passiert war, das weiß ich einfach nicht. Aber an der Stelle sind mir halt die Jünger von Jesus eingefallen, die er da immer zu zweit ausschickt, und dann kommen sie voll Freude wieder und sagen, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Und dann sagt Jesus, also freuen ist gut, ja, aber freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, also dass ihr irgendwas tun könnt, auch wenn es in meinem Namen ist, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Weil wenn wir uns an Taten hängen und daraus unsere Freude ziehen, wenn dann diese Taten nicht da sind, dann ist auch die Freude weg. Und das möchte Jesus seinen Jüngern nicht zumuten. Und deswegen sagt er ihnen, das freut euch doch lieber darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Und die Freude haben wir ja auch. Ne? Genau. Also jetzt gucken wir zurück zum Elia. Und wir lesen einfach mal in den Text. Das ist 1. Könige 19. Und ich lese mal die ersten 4 Verse nur. Wir gehen so schrittweise vorwärts in 3 Schritten. Aber wer lesen möchte, kann es auch erst noch ausschlagen. 1. Könige 19, ab Vers 1, der Bericht, was nach diesem Gottesurteil auf dem Karmel passiert ist. Das werden wir heute lesen. Genau. Und ja, ich kann leider keine Seitenzahl sagen, weil die ist in jeder Bibel anders.
66.
In der Luther. Genau. Also wir wissen, es ist nicht nur dieses Urteil so gefallen, dass sich unser Gott, der lebendige Gott, gezeigt hat, und das Anrufen der Götzen hatte nichts gebracht, sondern Gott hat auch noch also der Elia hat auch noch veranlasst, weil das Volk ihm dann half, die Baalspriester zu töten. Und es fing auch an zu regnen. Die 3,5 Jahre waren vorbei. Also ich sage mal, einen ganz großen Sieg, den er da feiert. Und jetzt lesen wir weiter. Jeder geht nach Hause, ne? Sozusagen. Auch der König. Ab Vers 1. Ahab erzählte Isabel, das ist seine Frau, erzählte der Königin Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. »Ich habe genug, Herr«, sagte er, »nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.« Ist das noch derselbe vorbildliche Prophet? Also, ich wundere mich über ihn, weil ich denke mir so, es ist ja nicht gefährlicher als vorher. Und vorher hat er auch keine Angst gehabt. Warum hat er jetzt so eine Angst? Und als ich darüber erzählt habe, mal in einer anderen Gemeinde, da hat jemand gesagt, ich kenne das, wenn ich nach einer guten Konferenz nach Hause fahre. Auf der Konferenz ist alles schön und ich bin begeistert und fühle mich stark im Glauben und bin froh. Und dann so in der neuen Woche im alten Trotz, so Montag, Dienstag in der Arbeit oder zu Hause, da kenne ich das, dass ich in so ein Loch falle, wie wir das hier beim Elia sehen. Ich weiß nicht, wie es dir, wie es euch geht. Seid ihr auch schon mal müde gewesen, obwohl es nicht Abend ist und ihr gut geschlafen habt? Kennt ihr das, dass einen das Leben müde macht? Vielleicht Enttäuschung oder Sorgen? Und kennst du das vielleicht sogar jetzt? Und dann ist ja die Frage, wo ist Gott in dem und wie hilft Gott mir, dem Müden auch wieder auf und denen, die im dunklen Tal sind? Und ich denke, deswegen ist auch dieser Text so wertvoll. Nicht nur die großen Heldentaten von Elia, sondern mal zu gucken, wie geht's ihm denn, als er sich gar nicht stark fühlt, als er sich schwach fühlt. Also, dass ich nicht weiß, woher seine plötzliche Angst kommt, habe ich ja schon gesagt. Er lief um sein Leben, aber vorher zeigt er sich dem Obadja oder Obaja hieß der, nicht? dieser Offizier vom König. Und das war ja auch schon lebensgefährlich, weil dieser Offizier antwortet ihm ja, pass mal auf, wenn du jetzt wieder wegläufst und der König hört, dass ich dich getroffen habe und dich nicht festgehalten habe, dann bringt er mich um. Also wenn der Obadja was für sich tun will, dann muss er ihn packen und zum König zerren. Also das war doch super gefährlich, dass er sich da gezeigt hat. Das war doch nicht erst jetzt gefährlich. Und wenn er irgendwie in die Fänge des Königs kommt, ich denke, der König hätte ihn gezwungen, mit allen Mitteln, dass er das Gebet spricht, dass es wieder regnet. Aber hätte er sich danach nicht gerecht? Auch das hätte ihm ja das Leben nicht gerettet, oder? Wenn der König hat, was er wollte. Also ich glaube, es war immer gefährlich. Es war auf dem Karmel gefährlich, es war vorher gefährlich. Er hat sich versteckt. Warum? Weil er um sein Leben fürchten musste, diese 3 Jahre lang. Warum hat er jetzt Angst? Vielleicht Überlastung? Wenn du zu viel tragen musst, das Gefühl hast, zu viel zu tragen, dass du dann deine Emotionen nicht unter Kontrolle hast und dir dann nur noch Flucht einfällt. Ich weiß nicht, ob es das gewesen ist. Oder hat er vielleicht in der Freude nach dem großen Sieg auf dem Karmel die Nähe zu Gott nicht gesucht bei dieser neuen Herausforderung? Was wir einfach sehen ist, vorher, als er das Gebet gesprochen hat, gibt Gott ihm den Befehl, laufe da und dahin, versteck dich da. Und als das dann nicht mehr klappt, sagt er, jetzt lauf rüber zu der Witwe und versteck dich da. Ist er immer auf Gottes Befehl gelaufen. Diesmal läuft er ohne ein Wort Gottes. Also vielleicht fehlte auch die Verbindung zu Gott. War ihm die verloren gegangen aus Überlastung oder warum auch immer. Jedenfalls sehen wir, diesmal handelt er ohne Gott. Und vorher, wo Gott ihn so wunderbar auch versteckt und bewahrt, handelt er auf Gottes Wort hin. Das ist ein Unterschied. Aber wenn wir sagen, vielleicht kennen wir solche Situationen, dann ist ja die Frage, wo kommt denn bei mir Angst? Und ich stelle es auch an mir fest, dass ich Sorgen, die brauchen wir gar nicht suchen, die kommen von ganz alleine. Ja? Und ich bin jetzt schon wirklich einige Jahrzehnte Christ und ich glaube, wir sind da in guter Gesellschaft alle miteinander. Und ich frage mich manchmal, wie kommt das, dass wir uns Sorgen machen, die uns runterziehen, die uns den Tag trüben, obwohl wir alle, glaube ich, auch schon gute Erfahrungen mit Gott gemacht haben und haben erlebt, dass ein lebendiger Gott in unserer Mitte ist, dass sich jemand um mich kümmert, dass ich ein gesegneter Mensch bin. Ich erlebe sowas, da bin ich mir ganz sicher. Und trotzdem stellen sich Sorgen ein. Wie kommt denn das? In der Bibel steht mal, in der Liebe ist keine Angst. Und Sorgen und Ängste, das ist ja ganz nah beieinander, nicht? So, das ist dieselbe Richtung von Emotionen, von Gefühlen, in die man rutschen kann. Und ich glaube, wenn ich jemanden liebe, dann vertraue ich ihm auch vollkommen. Und ist die Angst vielleicht der Zweifel, ob Gott mir wieder hilft, ob er mir auch diesmal hilft, ob er überhaupt da ist, irgendeine Art Zweifel vielleicht. Weil Gott sagt, wenn ihr mich so ohne Grenzen lieben würdet, dann hättet ihr keine Angst. In der Liebe ist keine Angst. Also ich wünsche mir, dass ich in meinem Vertrauen wachse und ich vermute stark, dass mir das gegen die Sorgen hilft. Ja, aber was machen wir mit dem Elia? Er ist also weggelaufen und er flieht ohne Rücksprache mit Gott. Und vielleicht kennst du das auch, dass du flüchtest vor Menschen, vor einer Aufgabe, die du hast, oder dass du irgendwas, was vor dir liegt, einfach ausblendest, dass du wegsiehst. Auch das ist ja sprichwörtlich, ist eine Sehnsucht nach der Wüste. Ich will nichts mehr sehen. Ja, und er hätte ja Freunde gehabt. Nicht? Also der Obadja, der sein eigenes Leben riskiert und ihm nichts tut und ihm dann auch noch erzählt, ich habe noch 100 andere Propheten versteckt. Das wäre ja so einer, an den man sich hätte halten können. Der hat sich ja wirklich wie ein echter Freund verhalten. Und sein Diener, der lässt er zurück. Er hat einen Diener, jemand, der ihm hilft und dessen Aufgabe das ist. Und dann sagst du, du bleibst jetzt hier. Und dann braucht er sich nicht wundern, dass er dann alleine ist in der Wüste, oder? Und ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den man machen kann, wenn es einem schlecht geht, dass man die Leute wegschickt. Er macht es auch. Und dann sagt er ja, ich habe genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Er ist lebensmüde. Und das kann man so ganz wörtlich nehmen oder auch in der Bedeutung, wie wir das Wort kennen. Und wenn man sich das vom Wortlaut ganz genau anguckt, sagt er ja, Gott, ich bleibe fromm, aber ich habe die Nase voll, ich will sterben und Gott, mach du das, beende du mein Leben. Und wenn man noch genauer hinguckt, Gebet ist ja irgendwie ein Zwiegespräch, nicht? Da würde man eine Antwort erwarten. Aber eigentlich erwartet er gar keine Antwort. Es ist ein Selbstgespräch und er erwartet keine Antwort, sondern er wünscht sich was von Gott und sagt so, Gott, mach du das jetzt. Fertig. Reden brauchst du nicht, aber mach mich tot. Ich habe keine Lust mehr. Gott soll nicht antworten, seine Meinung ist nicht gefragt. Wenn alles klappt, was der Elia jetzt möchte, dann soll er ihm das Leben nehmen. Und er hat einiges dazu getan, dass es so kommt, nicht? Selbst wenn Gott nichts tut, wenn man alleine ohne Lebensmittel in der Wüste ist, dann stirbt man auch ohne Gottes Handeln nach spätestens ein paar Tagen. Und die Frage ist doch, wo ziehe ich mich zurück, wenn es mir nicht gut geht? Ich glaube, reduzieren, in die Stille gehen ist gut, aber sich isolieren, ich glaube, das kann auch ein Fehler sein. Ich bin jetzt hier kein Therapeut und will sagen, ich weiß es für jede Situation, aber wenn es nicht die ganz große Not ist, sondern du dich einfach nicht gut fühlst. Ich habe zum Beispiel, als ich junger Christ war, ein paar Mal gedacht, ich kann nicht in Gottesdienst, weil ich bin nicht gut drauf. Dann habe ich aber gemerkt, dass das dann noch schlechter wird, weil ich mich schlecht fühle, dass ich nicht im Gottesdienst war. Und außerdem habe ich im Laufe meines Lebens gemerkt, dass mir der Gottesdienst, also in 99% der Gottesdienste tut er mir gut. Und ich nehme mir da was, was mich stärken könnte. Und wenn ich mich in den Gottesdienst setze und setze mich, also als Pastor kann man das nicht, da hat man einen Job, aber so, wenn man, als ich einfach nur als Teilnehmer hinging und habe mich vielleicht hinten hingesetzt und war stiller als sonst. Und dann hat das vielleicht jemand gemerkt und hat mich angesprochen. Und dann war dieses Gespräch vielleicht der Höhepunkt dieses trüben Tages. Jemand hat mal auf einer EC-Tagung, da war ich also wirklich noch, hatte ich eine ganz andere Haarfarbe, da habe ich mal, ich glaube, es war der Christopher Pfeiffer, der war irgendwann vor vielen Jahren mal EC-Bundespfarrer, und der hat über den ungläubigen Thomas gesprochen, der nicht da war, als sie sich das erste Mal getroffen hatten. Und dann hat er gesagt, es ist verhängnisvoll und verkehrt, wenn Zweifler sich aus der Gemeinde zurückziehen. Da zitiere ich mal einen weisen Mann, der diese Erfahrung vor mir gemacht hat, und ich glaube, er hat recht. Elia macht das in dem Sinn auch, weil er sich von allen zurückzieht, auch von denen, die eigentlich voll auf seiner Seite stehen. Genau. Und wenn man dann mal genauer hinguckt, aber dazu lesen wir erstmal weiter. Ja, jetzt haben wir 4 Verse gelesen, jetzt lesen wir mal weiter. Ihr könnt wieder in eurer Übersetzung gucken, ich lese hier nach meiner weiter, ab Vers 5. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn, dem Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Wir machen hier nochmal eine kleine Pause, weil jetzt, glaube ich, sehen wir in die Therapie Gottes, wie Gott sich um seinen Helden kümmert, um den großen Propheten, der sich gerade ganz, ganz klein fühlt. Und was mir auffällt, ist, dass der Elia eigentlich gar nicht die Wahrheit sieht, weil er ja zu Gott sagt, ich allein bin übrig geblieben. Und er hat eigentlich ein paar Tage vorher erfahren, dass es 100 weitere Propheten gibt, die der Obadja versteckt hatte. Und später, wir werden es gleich lesen, sagt ihm Gott, dass es 7000 Gläubige gibt, die sich auch nicht vor dem Baal gebeugt haben. Das sind schon viel mehr, das ist eine ganze Menge. Und er hat Gott aus dem Blick verloren, weil er ist, so wie wir von Gott wissen und es glauben, ist er ja auch von Gott nie allein gelassen gewesen. Und das hat er eigentlich merken können, weil Gott ihn ja wunderbar versorgt hat. Also bei der Witwe, das mit dem Krug, das konnte er sich jeden Tag angucken. Er hätte ja abends reingucken können, hätte sagen können, also das reicht nur noch fürs Morgens. Und dann ist er den ganzen Tag, guckt abends wieder rein und sagt, ja, und das reicht auch nur noch bis morgen. Aber es ist ein Tag später. Ja? Oder jetzt, ich weiß nicht, wenn ihr richtig hungrig seid und gut esst, könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, hier war es nur Brot und Wasser, aber ich meine, es hat Gott selbst gebacken. Vielleicht war es besonders lecker, nicht? Also, kannst du dir vorstellen, dass du davon 40 Tage laufen kannst? Das war doch schon wieder ein Wunder, wenn man genau hinguckt, oder? Man kann doch nicht sagen, dass er alleine ist, als gläubiger Prophet, der den lebendigen Gott kennt. Also seine Sicht ist verengt. Und wir schauen einfach mal, ich beschreibe das so ein bisschen, weil ich glaube, auch wir können in diese Fallen tappen, dass wir uns die Dinge einreden und schlecht machen, alles grau malen und damit auch die bunten Punkte überpinseln, die es auch in deinem Leben vielleicht noch gibt. Und wir gucken mal, wie Gott den Weg zurück gestaltet. Und das ist, glaube ich, aus zwei Richtungen wertvoll. Also wir haben ja November und das ist ja die Zeit, wo einige Leute betrübt sind. Nicht? Meine Mama kriegt regelmäßig im November so eine leichte Depression. Das ist jedes Jahr so und sie ist auch nicht richtig krank, aber sie ist etwas bekümmert. Und schon mit dem Advent wird es besser und dann ist wieder gut. Und dann sagt sie, und in dem Monat habe ich auch noch Geburtstag. Kann man sich ja nicht aussuchen. Nicht? Also November. Und ich glaube, wenn du selbst in so eine Situation kommst, wo sich alles nur noch grau anfühlt, dann ist doch gut zu sehen, wie Gott mit diesem Elia umgeht in einer vielleicht noch schlimmeren oder vergleichbareren Situation. Und wenn du andere Menschen kennst, die einfach betrübt sind, dann siehst du auch, welche Schritte Gott selbst angewandt hat, was sich bewährt hat und womit du vielleicht ganz sanft helfen und begleiten kannst. Und der erste Schritt ist vielleicht den anderen verstehen. Wir haben das den ersten Teil auch so ein bisschen ausführlich angesehen, weil ich glaube, dann ist es leichter, sich hineinzudenken und auch Verständnis zu haben für Menschen, deren Welt auch so eng geworden ist, wie die vom Elia. Also kann wertvoll sein für mich selbst und für andere. Und wenn was wir sehen, das Erste, was Gott macht, also er schickt einen Engel in Form eines Engels, kommt er zu ihm und er spricht ihn an. Und zwar als Erstes geht es um die Lebenserhaltung. Er sagt noch nicht, was hast du denn für ein Problem, sondern er sagt, steh auf und iss. Wenn du hier liegen bleibst, wirst du entweder verdursten, verhungern oder, ich weiß nicht, durch die Sonne verdörren, keine Ahnung. Also in der Wüste möchte ich nicht liegen. Ginsterbusch ist eher klein, so viel Schatten wirft er nicht. Also er war in Lebensgefahr und das ändert Gott zuerst. Ich kenne leider einen jungen Menschen, ein Mädchen in der Magersucht, die ist 11, 12 ist sie und wiegt 27 Kilo und die hängt jetzt an so einem Tropf, damit sie nicht stirbt. Leben erhalten. Und das macht Gott hier auch. Es ist der erste Schritt. Und da freue ich mich, wie einfühlsam Gott ist, weil er die Menschen kennt, weiß er auch, in welcher Reihenfolge der Elia Hilfe braucht. Wir machen uns nicht zu Therapeuten, aber wir nehmen etwas von der Sensibilität Gottes, um gewappnet zu sein für uns selbst und für andere. Dann sagt er ihm den nächsten Schritt, steh auf und iss, beim zweiten Mal, als er schon was gegessen hatte, denn vor dir liegt eine lange Reise. Und dann, glaube ich, passiert so ein Moment, wo es dieses berühmte Bild ist von den Spuren im Sand, weil sie reden ja gar nicht viel. Aber irgendwie lässt sich der müde Elia leiten, gestärkt durch die Speise, weiß er ja, wo er hingeht und er kommt auch an. Ohne Jeep und ohne Kompass und immer noch ohne seinen Diener findet er den Weg an den Berg Horeb. Er weiß, wo er hin muss und Gott bringt ihn da durch. Ich glaube, das ist ganz klassisch eine Situation im Leben des Elia, wo Gott ihn getragen hat. Und dann spricht ihn Gott wieder an. Und zwar bringt er ihn zum Reden. Er sagt nicht, hör mal zu, setz dich anständig hin, hier ist der lebendige Gott, sondern er sagt, was tust du hier? Schütt doch mal dein Herz aus, beginn doch mal zu reden. Und wenn das Überleben gesichert ist und die Zeit dafür da ist, dann ist es gut, wenn man ins Reden kommt. Das habe ich ja gesagt, wenn ich manchmal im Gottesdienst angesprochen wurde, war es gut für mich, wenn jemand fragte, hey, mal Carsten, du bist heute so still, was ist denn? Und dann musst du ja ganz schnell entscheiden, setze ich eine Fassade auf, man zieht so die Mundwinkel hoch, tut so, als wäre es Lächeln, der andere merkt ja, dass man nur so tut, aber wir machen das und dann sagen wir, es ist nichts. Und jeder weiß, das stimmt nicht, das sehe ich ja noch an der Nasenspitze an, aber das ist so die Fassade, nicht? Oder wenn die Frage ehrlich gemeint ist und ich Vertrauen habe in die Person, erzähle ich dann, wie es mir geht. Elia erzählt hier. Er antwortet eigentlich gar nicht genau auf die Frage, aber er schüttet sein Herz aus. Gott sagt, was tust du hier? Und er erzählt, was er alles gemacht hat und dass es ihm nach dem Leben gibt und dass er allein übrig geblieben ist. Ist ja ein Irrtum, haben wir gesehen. Ich meine, in der Minderheit waren sie schon, es war gefährlich, aber die Situation war für ihn nicht neu. Also er schüttet sein Herz aus. Und dann haben wir diese Beschreibung, wo Gott sagt, tritt vor die Höhle und ich will dir begegnen. Ich glaube, das ist das absolut Wertvollste an dem Ganzen. Wir sehen dann, er ist weder in den großen Gewalten von Feuer oder Sturm oder Erdbeben, sondern in dem Sanften, in dem Sensiblen, in dem leichten Säuseln, in dem, was nicht das Leben bedroht, sondern ich würde sagen, es streichelt. Ja, das Wohlwollende, das ist die Haltung. Gott steckt auch im Feuer und im Sturm, er hat die Kraft dafür. Aber uns tritt er gegenüber in dem sanften Säuseln. Und das zeigt er dem Elia hier. Und jetzt müssen wir weiterlesen, damit wir die ganze Therapie sehen. Ich lese also weiter ab Vers 13. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Wir merken, das ist dieselbe Frage nochmal. Er sagte, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Kennt ihr früher die Schallplatten? Da ist doch ein Sprung, oder? Der springt immer in dieselbe Rille. Er erzählt nochmal genau dasselbe. Es ist wieder nicht die Antwort auf die Frage von Gott. Wir lesen weiter ab Vers 15. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Ich unterbreche nochmal, weil manche Therapeuten, also ich bin keiner, sagen, dass das wertvoll ist. Wenn du merkst, es ist was schiefgegangen in deinem Leben, dann geh zurück an der Stelle, bis zu der Stelle, wo du falsch abgebogen bist. Das passt ja auch, wenn man sich in den Bergen verläuft, nicht? Ist das der beste Tipp, wenn man es noch findet? Und übertragen Therapeuten auch aufs Leben. Geh zurück den Weg, das ist hier nur einfach, weil in der Richtung liegt der Auftrag, aber Therapeuten haben gesagt, wenn ich in eine Not gekommen bin, dann hilft es zu überlegen, wo hat das Problem angefangen? Und dahin zurückzugehen und dann zu sagen, was kann ich machen, dass ich jetzt anders abbiege an der Stelle? Genau. Also Gott sagt zu ihm, geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schaphats aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten. Wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen Israel will ich verschonen, alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Also hier kriegt der Elia die ganze wohltuende Wahrheit, dass es doch nicht so schwarz-weiß ist mit allem. Er gibt ihm den Auftrag, ich sag mal, andere Menschen dafür zu salben, zu weihen, um Gottes Auftrag auszuführen. Das ist hier Gerichtshandeln, das kommt uns vom Neuen Testament her schwierig vor, was er da für Aufträge erteilt, aber ich glaube, dass es immer derselbe Gott ist. Und Gott passt nie, auch nicht heute, zu jeder Form von Sünde. Und im Alten Testament hat Gott ganz deutlich gezeigt, dass die Folge von Sünde der Tod ist. Und das hat das Volk verstanden und es hatte auch immer wieder mal den Auftrag, das zu verstrecken, wenn die Sünde voll war. Ja? Eine Begründung, warum das Volk Israel so lange in Ägypten ist und nicht früher ins gelobte Land kam, da steht an einer Stelle, denn die Schuld der Kanaaniten war noch nicht voll. Das heißt, Gott führt sein Gericht erst auf, wenn das Fass am Überlaufen ist, wie wir heute sagen, ja? wenn sie es verdient haben. Da steckt ein Geheimnis drin, das ich nicht kenne. Ich glaube an Gottes Gerechtigkeit, kann diese Stellen aber auch nur so antippen und nicht letztlich erklären. Aber aus diesem einen Vers und aus dem, was ich an Gott sehe und seinem Handeln, nehme ich das Vertrauen, dass Gottes Gerechtigkeit letztlich für die Menschen ist und dass er immer die Chancen anbietet. Die Chance des Alten Testaments war, Gott immer gehorchen. Das haben wir Menschen nie geschafft, nicht immer. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt muss ich Ihnen eine neue Chance bieten. Und dann hat er für unsere Schuld bezahlt, ganz teuer. Und deswegen denke ich, es ist immer noch derselbe Gott, nur wir sind in einer unglaublich viel besseren Position, dass das, was ich falsch mache, meine Sünde nicht mehr in den Tod führt, wenn ich sie mir über Jesus vergeben lasse. Und hier im Alten Testament sehen wir, dass es die Option Jesus noch nicht gab und wie arm die Menschen dran waren. Und wie froh wir sein können, dass wir an den Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben können, den Retter und Erlöser. Da kriegen diese Worte Leben, wenn man das sieht. Genau, vor lauter Begeisterung falle ich immer wieder aus dem Text, aber wir haben ihn jetzt gelesen und eigentlich ist es ja eine Entlastung, die er ihm bietet. Er sagt, du musst nicht mehr alleine kämpfen. Ich sage dir, die und die und die Person, die wird meine Aufträge ausführen. Und er kriegt schrittweise klare Anweisungen Gottes. Eigentlich führt ihn auch immer um Jerusalem rum, wo diese Königin ist, die ihm nach dem Leben trachtet, sondern er schickt ihn dahin und dahin und dorthin. Und ich glaube, dass er den Elia so mitgenommen hat, dass er ihm ja weiter dient. Ich sag mal, er ist ja wieder der Alte in den Berichten, die danach kommen. Er setzt sich ja auch nicht sofort zur Ruhe. Er sieht die Entlastung und sagt, das schaffe ich. Ich kann zu dem hingehen und den salben und den. Ach, und einen Nachfolger kriege ich auch, das finde ich super. Und dann dient er ja noch lange. Und der Elisa, der ist ja richtig traurig, als Elia gehen muss, weil er ja sein Lehrling wird, ja, sein von ihm lernt. Und da steckt ja noch richtig Zeit drin, in der der Elia weiter Gott dient. Und ich glaube, weil Gott ihm auf die Füße hilft, weil er damit umgehen kann, dass auch dieser große Prophet eine ganz schwache Stunde hat. Und ich glaube, wir sind alle nicht wie Elia, so die großen Helden, aber vielleicht doch wie Elia, weil wir diese grauen Stunden kennen. Und es ist derselbe Gott, der sich auch um dich sorgt. Wir hatten mal, hier ist das ja mit dem Mikro so ein bisschen schwierig, aber wir hatten mal in einer Runde drüber überlegt, wie hilft mir denn Gott? Und was ich da am meisten mitgenommen habe, ich habe gemerkt, wenn Gott zu mir redet, sein Wort richtet mich auf. Ja? Und ich habe die Angewohnheit, dass ich praktisch jeden Morgen stille Zeit halte. Und das ist manchmal schon morgens so, dass ich mich fühle so ein bisschen wie Elia. Ja? Und dann hatte ich auch schon das Erlebnis, dass ich das durchziehe, dass ich höre, dass ich Lieder singe, dass ich in der Bibel lese und dass ich für Leute bete. Das sind so die Elemente, die ich jeden Morgen mache. Und dann hat sich gar nicht viel geändert. Ja? Der Tag wirkte immer noch grau, aber ich habe gemerkt, wie Gott mich durchbringt. Und am nächsten Morgen, weiß ich nicht wie, ging es mir viel besser. Das ist eine der Möglichkeiten. Ich habe aber auch letzte Woche wieder einen Tag gehabt, wo ich so einen Berg gesehen habe. Und dann habe ich mich immerhin noch an Luther erinnert, der gesagt hat, ich habe viel zu tun, also muss ich viel beten. Und habe wieder meine stille Zeit am Morgen gehalten. Und die hat mich so ermutigt. Und dann war ich verblüfft, wie viel ich trotzdem schaffen konnte. Ich habe immer noch keine Langeweile die Woche, ja. Aber wir haben auch 2 Trauerfälle in Dagersheim die Woche, 2 Beerdigungen. Morgen ist die 2. Und letztlich, wenn wir in die Stille zu Gott gehen, dann ist es ja, dass wir ihn suchen, dass wir uns ihm öffnen. Und das Wunderbare, was mir immer gut tut, ist, wenn seine Antwort kommt, wenn er mein Herz berührt. Entweder sofort oder still und allmählich. Und am liebsten würde ich euch jetzt doch noch fragen, habe ich irgendeinen guten Tipp vergessen? Was meint ihr, was hat euch schon geholfen? Ich sage es auch den Leuten am Telefon, wenn ihr noch was Gutes habt.
Mir tut es gut, wenn ich singe.
Singen.
Einfach Lobpreis geht oder was so von innen rauskommt.
Das ist gut. Ja. Vielen Dank, den Tipp habe ich vergessen. Der wurde letzte Mal auch genannt. Und wisst ihr was? Mancher fühlt sich ja nicht so wohl beim Singen. Ne? Der hat Angst, die Blumen gehen ein, wenn er anfängt oder irgendwas. Nicht? Und man kann sich auch was vorsingen lassen. Auf dem Medium, was ihr habt. Also meine Kinder haben mich erzogen, sodass ich auch mit Handy umgehen kann und so ein bisschen jedenfalls. Und da habe ich so ein Programm, das heißt Spotify. Und da habe ich meine Lieblingsliste an Glaubensliedern, die mir gut tun. Und das habe ich auch schon mal gemacht, als es mir schlecht ging. Dann war mir nicht so zum Singen, leider. Aber dann habe ich ein paar von den Liedern gehört und es hat mir richtig gut getan. Vielen Dank für den Tipp. Also selber singen oder ermutigende, gute Musik hören, das kann einem auch helfen. Vielen Dank. Haben wir noch was übersehen?
Dass man manches einfach gar nicht selber wahrnimmt und es ist gut, wenn dann jemand anders einen da konkret anspricht.
Ja, vielen Dank. Also der Tipp war, dass schon geholfen hat, wenn jemand anders reflektiert, auf meine Situation sieht und von außen drauf schaut und mir vielleicht was sagt, was ich selber gar nicht mehr sehe. So ein bisschen macht es ja hier Gott auch mit Elia, aber Gott macht das gern durch Menschen. Ich habe die Situation aufgeführt, dass man vielleicht im Gottesdienst angesprochen wird, aber man kann ja auch aktiv so eine Person suchen. Wenn ihr gute Freunde habt und es geht euch nicht gut, dass er sie anruft oder hingeht und sagt, ich muss mal mit dir reden und mir geht es schlecht und eine Atmosphäre der Offenheit schafft, dass der andere sich auch traut, mir was zu sagen. Nicht? Wenn ich ihm dann jedes Mal an den Ohren ziehe, wird er nicht antworten. Aber wenn wir dieses Vertrauensverhältnis schaffen, dann ist das total wertvoll. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, dass ihr mit mir den Elia begleitet habt, ins Loch hinein und wieder heraus an Gottes Hand. Und nehmt das mit. Dass Gott auch euch nicht unterm Ginsterstrauch liegen lassen wird, niemals, sondern dass er auf die eine oder andere Weise euch die Hand ausstrechen wird, damit ihr wieder aufstehen könnt. Und vielleicht reicht die Kraft ja noch, dass wir selber gute Schritte tun, um es zum Guten zu wenden. Und dann ist gut, wenn man weiß, was gute Schritte sind. Vielen Dank also fürs Mitdenken, Mithören und auch für die Beiträge und ich spreche noch ein Gebet. Herr Jesus, es ist wieder November und es ist in unseren Breiten der grauste Monat überhaupt. Und manchmal fühlen wir uns wie der November, grau. Und ich danke dir, dass du in solchen Momenten nicht wegrennst, sondern dass du dich zu uns stellst und dass wir voll vertrauen können, dass du uns wieder aufhelfen wirst. Und dass du so vielseitig und fantasievoll bist in dem, wie du Hilfe sendest. Ich bitte dich für mich, dass, wenn es soweit ist, dass ich diese Hilfe von dir nicht übersehe, dass ich deine Hand nicht ausschlage und wo mir die Kräfte reichen, dass ich selber auch zum Guten mich wende. In die Stille zu dir oder zu einem guten Lobpreis, zu guter Musik oder zur lieben Schwester, zum lieben Bruder. Und so segne uns doch, dass wir einander helfen dürfen, einander tragen können, auch in Notzeiten und dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir miteinander das gute Ziel erreichen. Und wenn einer von uns fällt, dass wir aufeinander Acht haben und uns auch wieder aufhelfen. Dazu segne doch unsere Gemeinschaft hier in Böblingen und überall, wo deine Kinder zusammenkommen. Amen.